Das Horrorjahr geht spannend weiter. Nach krassen Hits wie Backrooms und Obsessions und einer Rückkehr von einem alten Franchise nach dem anderen kehren wir jetzt zu einem bisher makellosen Horror-Franchise zurück. Evil Dead Burn ist da. Und wie das so ist, wie das Schicksal so will, ist Marco ausgerechnet für diese Episode nicht da. Deswegen muss ich diese Anmoderation machen. Und ich mache sie nasaler denn je, denn ich bin erst vor kurzem aufgewacht. Und Marco macht diese Intros wesentlich besser. Deswegen herzlich willkommen bei Nerd und Kultur mit einem Special Guest, einem Gast, den ich hier immer gerne sehe, den auch Marco hier immer gerne sieht und ihr vor allem gerne hört. Sebastian von Filmbastion.
Hallo, hallo, hallo.
Nicht so
Ich
viel
freue mich,
Enthusiasmus auf
ein
einmal.
Special Guest zu sein.
Es liegt der Enthusiasmus am Morgen oder liegt der Enthusiasmus am Film? Ich glaube, darüber können wir.
Darüber lässt sich streiten und das werden wir ja vermutlich gleich tun.
Okay, springen wir erstmal ein paar Züge zurück und fragen uns, wie sind wir in dieses Jahr gestartet? Wie war unsere Erwartungshaltung gerade an dieses Horrorjahr? Und was hat dieses Jahr so besonders für Horror gemacht?
Du, das Lustige ist, ich bin irgendwie mit weniger Erwartungen an das Horrorjahr reingegangen, als irgendwie jetzt am Ende gedacht, weil sowas wie Obsession hatte ich zum Beispiel ja nicht auf dem Schirm. Ich glaube, es hatte keiner so richtig auf dem Schirm, weil so jemand wie Curry Barker jetzt, ich glaube, der hat noch einen Film vorher gemacht und ich weiß, glaube ich, Schröck hat damals in einer unserer Shows irgendwie so ein bisschen über Obsession gesprochen, weswegen ich dachte, da das erste Mal diesen Namen auch gehört hatte. Und ja, du bist der größere Scream-Fan von uns, deswegen glaube ich, hast du dich auf solche Sachen denn irgendwie auch mehr gefreut oder sowas, aber ich bin relativ optimistisch ins Jahr gegangen, einfach weil 2026 ja, was Filme an sich angeht, Kino an sich angeht, ja wirklich ein großes, großes ist. Und ich glaube, wir haben jetzt alle schon genügend Videos und Artikel gesehen, die darüber reden, wie krass es ist, dass die großen Blockbuster gerade irgendwie abstinken und so diese kleineren Filme jetzt aufploppen und Hollywood ja jetzt auch mehr und mehr Reddit und Creepypasta und was weiß ich nicht alles für sich erinnert. Also ich finde es cool. Ich finde es cool, dass Filme wie Obsession und Backrooms wirklich so durch die Decke gehen. Und es ist vielleicht ja auch so ein kleiner Wake-up-Call für Hollywood, jetzt einfach mal zu sehen, so, okay, eure großen Franchise, die großen Namen, da reicht der Name alleine mittlerweile nicht mehr aus. Ihr müsst jetzt halt wirklich auch mal ein bisschen was abliefern und bislang hatte ich Evil Dead nicht zu den Reihen gezählt, bei denen ich sagen würde, okay, ich mache mir jetzt Sorgen. Aber ja, weil ich habe mich auf Evil Dead Burn wirklich sehr, sehr gefreut, weil ich einfach auch ein großer Fan der Reihe bin. Und ja, was dann passiert, darüber reden wir gleich.
Ja, also ich meine, wir tänzeln gerade noch so ein bisschen rum und kommen auch gleich so zu unserem groben Fazit. Es wird auch einen bestimmten Punkt gehen, wo wir ein bisschen detaillierter über Sachen reden. Ich würde sogar sagen, weil der Film jetzt schon im Kino läuft, werden wir ganz, ganz, ganz zum Schluss auch eine kleine Spoilerwarnung aussprechen und eventuell über das Ende sprechen, eventuell darüber sprechen, was uns in diesem Franchise jetzt noch erwarten kann. Aber Evil Dead ist ein Franchise, das dir und mir eine Menge bedeutet. Und Evil Dead ist für mich auch so ein Franchise, wo der Begriff Franchise sich sogar immer falsch angefühlt hat. Weil es erinnert mich ähnlich an die ersten vier Scream-Filme, die, also ich meine, ich gehe sehr offen damit um. Meine zwei Lieblings-Horror-Franchises aller Zeiten sind Scream und Evil Dead. Und das liegt vor allem an Wes Craven und Sam Raimi. Das sind die jeweiligen Babys von denen. Und es ist ja auch so ein bisschen, Wes Craven wird viel mehr assoziiert mit Nightmare on Elm Street oder mit sogar sowas wie The Hills Have Eyes. Aber Scream ist sein richtiges Baby, weil er hat ja nicht einen Film gemacht und gesagt, Peace, ich bin raus. Er ist geblieben bis zu seinem Tod. Tut mir leid, ich habe eine verstopfte Nase, die ist ja richtig verstopft, aber das ist halt so. Aber das waren jeweils Franchises, wo sehr viel Herzblut reingeflossen ist. Und gerade im Falle von Evil Dead war das ein kreatives Powerhouse. Ich meine, was mich zu der Frage führt, wie stehen wir überhaupt zu Evil Dead und dem merkwürdigsten Franchise eventuell der Filmgeschichte, wenn man sich anschaut, wie es angefangen hat, wie es sich entwickelt hat, diese originale Trilogie, bei der sich sogar Leute weigern, die als Trilogie zu bezeichnen und dem Neuanstrich von Fede Alvarez bis hin zur Rückkehr vor 2 Jahren mit Lee Cronins Evil Dead Rise und da, wo wir jetzt angekommen sind. Wie stehen wir denn zu Evil Dead?
Ich habe es ja schon gesagt, ich liebe die Reihe. Ich habe von den Tanz der Teufel, den ersten Film, habe ich wirklich mir damals auf dem Flohmarkt noch auf so einer richtig schlechten DVD gekauft, weil den gab es ja bis vor einigen Jahren nicht legal irgendwie für Deutschland zu kaufen, weil indiziert und hast du nicht gesehen. Deswegen hat meine Leidenschaft auch tatsächlich immer eher mit Evil Dead 2 angefangen, was ja, glaube ich, auch so der zugänglichste Film irgendwie der Reihe ist, weil er halt diesen Horroraspekt hat, aber ja auch krass an der Humorschraube dreht und das ja wirklich so hoch zieht. Ich weiß, ich habe als Kind früher irgendwann halt auch Kabel 1 oder keiner halt Armee der Finsternis gesehen, weil das war, glaube ich, der einzige Film, den man irgendwie normal im Fernsehen so halbwegs zeigen konnte. Und allein das finde ich ja so geil, ne, dass du hier so 3 sehr unterschiedliche Filme hast und dass du vor allen Dingen auch diesen Genresprung im dritten Teil dann auf einmal hast, weil wir so diesen Fantasy-Ritter-Mittelalter-Aspekt dann noch mit reinbringen. Und deswegen, also was Sam Raimi da gemacht hat, auch Bruce Campbell, ikonische Rolle schlechthin. Und ich meine, sie haben es ja dann auch grandios weitergeführt mit Ash vs. Evil Dead. Also die Serie, wer sie nicht gesehen hat, da kann Eve ja ein Liedchen von singen, wie großartig sie ist. Ihr solltet es unbedingt nachholen. Und dann war halt so ein Punkt, so als 2012 oder wann 13. dieses, nee, aber als es angekündigt wurde, dass es ein Remake gibt, ich war krass Andi. Ich war wirklich gedacht so, oh Leute, was soll das?
Und ich auch. Ich auch, muss ich dazu sagen.
Und dann wusste man ja auch, okay, Bruce Campbell spielt da gar nicht mit, der produziert nur irgendwie und was soll das werden? Und also ich bin der größte Verfechter von Fede Alvarez Evil Dead, weil wow. Und alle irgendwie, die sagen, dass jetzt Evil Dead Burn der brutalste Film der Reihe ist, sorry, nein, ist er nicht. Guckt euch nochmal den Evil Dead von 2013 an, der ist fett. Und ich finde auch den von 2023 von Lee Cronin, der wird, finde ich, immer so ein bisschen unterschätzt. Weil klar, wir sind nicht mehr in so einer Hütte und wir haben nicht mehr jetzt so dieses klassische, okay, es sind irgendwelche jungen Menschen und natürlich wird noch so ein bisschen mit Sex gespielt und sowas alles, sondern jetzt haben wir halt wirklich so eine Familie, wo dann ausgerechnet auch noch die Mutter zu so einem Deadite wird, so was das auch mit den Kindern ausmacht. Also ich find's geil und ich mag diese Reihe total gerne. Ich meine, wir beide gucken ja auch Evil Dead 2 immer wieder gerne irgendwie zu Halloween rum, so einfach, weil der auch so der perfekte Halloween-Partyfilm irgendwie ist, so weil er so wunderbar Spaß macht.
Und man darf nicht vergessen, ich habe damals für Movie Pilot einen Rewatch gemacht der Evil Dead-Reihe und habe für Evil Dead 2 auch ein wenig recherchiert. Und es ist ja crazy, wie viele Großmeister-Regisseure sagen, dass das ihre absolute Inspiration ist und sagen, was der alles verändert hat, auch allein mit dem Filmmaking, mit diesen wilden Kamerafahrten, mit diesen wilden Schwenks und Close-Ups, um sich ready zu machen für irgendwas. Mhm. Also wenn du Edgar Wright fragst und du die Montagen hast bei Shaun of the Dead, zack, 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 wir gehen in den Pub, das ist ein Evil Dead Shot. Wenn du Martin Scorsese fragst, Mr. Marvel ist nicht Cinema, das ist Cinema. Er meint, das ist Kreativität pur. Übrigens wird ja eh sein Satz, kann es nicht häufig genug erwähnen, weil dieser Satz so krass aus dem Kontext gerissen ist. Absolut Cinema und dieses ganze Marvel ist kein Cinema. Er meinte schon, dass manche davon Cinema sind. Also er sagt zum Beispiel, dass Sam Raimi's Spider-Man-Trilogie alle Beats hat vom klassischen Kino, will ich nur sagen. Für ihn, und kann man es ihm vorwerfen, dem Regisseur von Raging Bull und Taxi Driver und Wolf of Wall Street, dass eventuell The Marvels nichts für ihn ist? So, ich weiß nicht.
Aber wir können es ihm vorwerfen, dass er sich über sowas aufregt und dann bei The Mandalorian und Grogu auftaucht.
Das kann man ihm absolut vorwerfen. Das ist ein sehr fairer Punkt. Aber auch Guillermo del Toro. Also, wie gesagt, ich glaube, ich habe so einen Supercut gemacht von Tarantino, Guillermo del Toro und allen möglichen, die sich dazu geäußert haben, was dieser Film ihnen bedeutet hat. Weil es war dieser Film, der quasi verantwortlich war, dass zig Filmmacher geboren wurden. Die haben gesagt, ach so, also Kreativität reicht. So, ich meine, die paar Jungs da, das waren Bruce Campbell, Sam Raimi und ich vergesse den dritten Namen immer, das ist der Produzent, die haben das in Detroit, Michigan einfach gedreht. Die sind nicht nach Hollywood gegangen. Die haben gesagt, sie machen das jetzt.
Naja, aber das ist ja auch, das ist ja auch das, womit wir so ein bisschen angefangen haben, ne? So dieses, was wir jetzt gerade wieder erleben mit Kane Parsons und Curry Barker, die irgendwie auch, Kane Parsons ist 20. Curry Barker von Obsession ist, glaube ich, 26, 27 und die haben halt auch, gut, Ken Parsons hatte ein bisschen mehr Budget jetzt, weil er aber auch, als er mit Backrooms auf YouTube angefangen hat, der hatte ja nichts.
Ja.
Und das ist halt, und das finde ich bei dieser Debatte und um jetzt diese Horrorerfolge jetzt immer so witzig, wie immer so auf diesem Alter gepocht wird. Aber wenn du guckst, wie alt ein Spielberg war, als er Jaws gemacht hat, wie alt
und halt wie auch überfordert er war.
Ja.
Ich habe ja letztes Jahr auch ein Video zu Jaws gemacht. Wusstest du, dass Steven Spielberg ursprünglich, weißt du, was seine Idee für Jaws war?
Ne.
Er dachte, man kann Hai domestizieren. So, also so wenig wusste, und er war ja so fett über Budget. Ja, all diese großen Leute haben klein angefangen.
Und auch Sam Raimi mit seiner Evil Dead-Reihe, so, die waren ja auch alle blutjung und gerade der erste Evil Dead ist ja jetzt auch kein, also die hatten ja auch kein Budget und
null.
dann finde ich es halt umso charmanter einfach zu sehen, was du halt mit wenigen Mitteln und einfach viel Kreativität anstellen kannst, während du jetzt halt zum Beispiel irgendwie sowas, so 150, 200 Millionen teure Blockbuster wie halt Masters of the Universe oder den ich ja mochte oder halt jetzt Supergirl, den ich nicht so mochte, die halt einfach so krass baden gehen. Ne? Das ist spannend und ich finde es cool einfach, dass diese Entwicklung vielleicht jetzt wieder so ein bisschen dahin geht, dass wir mehr so kreatives Zeug, wieder mehr zurück auch zu diesen praktischen Sachen gehen. Weil auch bei Backrooms, diese ganzen Räume, die haben sie ja tatsächlich aufgebaut. Da ist so wenig wie möglich am Computer entstanden.
Ja. Und für mich war bis dato, weil wir springen jetzt gleich rein in Evil Dead Burn, für mich hatte jeder Evil Dead Film etwas Eigenes. Jeder. Also das bedeutet, der originale Film war halt der Erstlingsfilm von Sam Raimi, sehr low budget, aber verstörend. Für das, was man sieht. Der zweite, den haben wir gerade schon angesprochen, so ein absolut genialer Mix aus Slapstick-Humor. Also du nimmst die Brutalität aus Evil Dead und packst sie in ein Three Stooges-Szenario und gibst uns überhaupt erst das Talent von Bruce. Weil im ersten Film durfte er noch gar nicht zeigen, was der eigentlich kann, auch humoristisch. Dann hast du den dritten Film, der geht all in und ist eine reine Comedy. Ich liebe ja, dass diese Trilogie so Horror, Horror-Comedy, Comedy. Also es ist so, es ist halt eine richtige Evolution. Und dann haben wir Fede Alvarez-Film und zeigen, wie wäre eigentlich Evil Dead mit einem Budget. So, also wie sieht der eigentlich aus? Aber ohne seine Ecken und Kanten zu verlieren, ohne das Schwarzhumorige zu verlieren und ohne wirklich all diese brachialen Ideen zu verlieren. Das ist Fede Alvarez Film. Und da haben wir die Serie, die für mich drei Elemente der Filme vereint, und zwar den Gore von Evil Dead 1, den Slapstick aus Evil Dead 2 und den Ash-Charakter aus Evil Dead 3. So, und dann sind wir bei Evil Dead Rise angekommen und es war der erste Film in der Reihe, wo ein spezifischer Deadite im Vordergrund steht, den ganzen Film über. Und das fand ich übertrieben cool. Also dachte ich mir, ja, da ist echt noch ordentlich was übrig im Tank. Und Raimi und Campbell sind immer noch Executive Producers. Aber wir haben jetzt einen Regisseurwechsel, weil Lee Cronin hat ja im Grunde genommen einen Evil Dead-Film dieses Jahr heimlich gemacht mit The Mummy, der sich mehr anfühlt wie ein Evil Dead-Film als der neue Film von, ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus, Sebastian Vanicek.
Irgendwie so, ja.
Sebastian.
Denkt es euch französischer als das und dann seid ihr wahrscheinlich beim richtigen Namen angekommen, ja.
Und kratzen wir mal ganz kurz den Plot an. Willst du oder soll ich?
Also ich kann auch den Plot machen. Wir haben die junge Alice, die gerade ihren Ehemann verloren hat und bei der Beerdigungsfeier, wo nebenan noch schön irgendwelche Bauarbeiten stattfinden und mit dem Presslufthammer rumgebohrt wird, weswegen man gar nicht so wirklich was verstehen kann, bekommt man dann halt schon mit, okay, die Schwiegereltern hassen offensichtlich diese Alice und irgendwie ist sie nicht wirklich willkommen in dieser Familie, außer halt der Bruder ihres Mannes und dessen Freundin, die sind ihr noch so halbwegs wohlgesonnen. Und dann fahren sie halt irgendwie zu einem alten Haus, was irgendwie auch nicht so richtig näher erklärt wird, warum man jetzt ausgerechnet zu diesem Haus fährt, außer dass irgendwie gesagt wurde, ja, da haben die dann damals geheiratet und da hat aber gleichzeitig auch der Opa drin gewohnt und der Opa hat natürlich im Dachboden böse Sachen und die man ja besser nicht abspielen und nicht vorlesen sollte und sie werden natürlich abgespielt und vorgelesen und damit fängt dann eigentlich auch schon dieser Film an. Also sie fackeln letztendlich auch nicht so lange rum. Was ich halt nur ein bisschen komisch fand, dass ich hatte so das Gefühl bei dieser Story, sie versuchen die ganze Zeit so ein französisches Drama draus zu machen und haben irgendwann erkannt, ach komm, da können wir doch auch noch ein bisschen Evil Dead mit draufkloppen, weil diese ganze Familiengeschichte und ich weiß nicht, ich denke mal, dir ging es da auch so ein bisschen eh, fand ich, war so unnötig überdramatisiert. Und vor allen Dingen, was ich halt schade fand, war, dass es von Anfang an hattest du ja schon diesen Hass gegen diese Alice, so die ja die Hauptfigur ist. So, da baut sich ja nichts irgendwie subtil auf, sondern du weißt einfach von Anfang an, okay, gut, die hassen sie da und ja, irgendwann wird sicherlich dann noch irgendwas mit Deadites passieren und das fand ich schon eigentlich echt ein bisschen schade.
Ja, es kam mir so ein bisschen vor, als hätte jemand Ready or Not geguckt und gesagt, wir machen daraus ein ernstes Drama. Also die Familie ist gegen die Braut und so weiter und so fort. Obwohl das ist auch krass inkonsistent geschrieben, weil wenn du dir die erste Szene anschaust, wo unsere Figuren eingeführt werden, sind alle, wirklich alle unsympathische Arschlöcher, außer der Bruder. Also da ist ja diese Alice mit ihrem noch Ehemann und sie flirtet vor ihm den kleineren Bruder an und sagt, in Frankreich kann ich dir auch jetzt einfach mal einen Handjob geben. Mhm. Und wenn er dann austickt, sagt sie, warum tickst du immer auf mich aus? Ich so, vielleicht weil du gerade beim Bruder angeboten hast, ihm einen Handjob zu geben. Also es ist so, und danach wird es umgeframed. Danach siehst du, okay, der Typ war einfach ein richtig drakonischer Ehemann und hat sie geschlagen. Und ich so, okay, aber dann hättest diese Szene zu Beginn überhaupt nicht gebraucht, also so gar nicht. Und mein Problem ist erstens generell so eine seriöse Thematik wie eine Familie oder häusliche Gewalt passt für mich null in einen Evil Dead Film rein, also gar nicht. Und der Film fängt meiner Meinung nach ziemlich cool an. Also die ersten 7-8 Minuten war ich so Cold Opener, perfekt. Gute Title Card, perfekt. Das Tempo gefällt mir. Und danach ist das Tempo, das ist der erste Film in der ganzen Evil Dead-Reihe, wo ich sagen kann, das Tempo ist komplett Arsch. Also, weil ich finde das Besondere an Evil Dead, ich weiß nicht, ob es dir da ähnlich geht, das ist wie so eine Geisterbahnfahrt, jedes Mal. Manche wie eine lustige Geisterbahnfahrt, manche wie eine richtig fiese Geisterbahnfahrt. Aber die sind alle wie eine Geisterbahnfahrt. Und das bedeutet, sobald die Deadites auftauchen, lässt der Film nicht ab. Und der eskaliert hoch und hoch und hoch und hoch und hoch, wie so eine Achterbahnfahrt. Und hört erst auf, wenn die Credits laufen. Und genau das liebe ich an der Evil Dead-Reihe, weil das war die eine Reihe, die sich so unterschieden hat von sowas wie Conjuring und sonst was, also klar von der Gewalt sowieso, aber auch von dem, es gibt keine Downtime. Es ist nicht so, oh, eine Familie erlebt einen Schreck. Wir haben jetzt erstmal Downtime, ermitteln ganz viel, lesen ganz viel über Dämonen und sonst was. Oh, der nächste Schreck. Mhm. Oh, wir haben wieder Downtime. Nee, Evil Dead kennt keine Downtime. Und deswegen sind es ja auch immer solche charmanten 90-Minüter.
Und ja, das hat das Problem dieser Story, sage ich mal so. Und ich meine, wir hatten ja auch trotzdem durchaus, sage ich mal, emotionale Geschichten, auch gerade jetzt bei Fede Alvarez war diese ganze Thematik mit dem Drogenentzug, ne, wo was ja auch gut als Stilmittel reingebracht wurde, weil keiner dieser Mia jemals geglaubt hat, was sie da eigentlich erzählt, so, weil sie alle irgendwie immer davon ausgegangen, ja, du bist auf Entzug, du hast gerade irgendwie, bist im Delirium und checkst nicht, was los ist. Und bei Evil Dead Rise mochte ich einfach diese kleine Familie, die so [S2] Ja. [S1] Auseinandergerissen wird, weil jetzt die Mutter dann auf einmal hier ist. Und dann kommen ja auch so diese ganzen, da kommt ja auch so dieses Persönliche von der Schwester der Mutter denn die hoch und so die Frage ist ja, wo ist eigentlich der Vater dieser Familie und solche Sachen. Und weswegen ich wirklich dachte, okay, so ein, jetzt mal wirklich so eine, sag ich mal, klassische Familie hier reinzubringen, hätte ja auch wirklich was Cooles sein können. Aber wie gesagt, dann wird, wie du schon meintest, ne, dann wird so das Coole von Evil Dead halt immer wieder für dieses Drama unterbrochen. Dann kriegst du noch wieder eine Rückblende und dann wird dir noch wieder irgendwie gezeigt, wie schlimm der Ehemann eigentlich wirklich gewesen ist und dass er das wahre Monster war. Und ich mir dann wirklich denke so, okay, netter Ansatz, aber passt für mich irgendwie so gar nicht in dieses Evil Dead Schema an sich rein.
Für mich auch nur. Erst recht mit dem Drogending hast du gut gesagt, weil es war trotzdem kein Film, der sich mit tatsächlichem Drogenentzug auseinandergesetzt hat. Es war ein Film, der dieses Stilmittel benutzt hat, damit wir die eine Hauptfigur hat, der was passiert und niemand glaubt ihr. Und wir haben einen Grund dafür, warum Leute denken, dass sie sich weird verhält, und zwar sie ist auf kaltem Entzug. Das ist das einzige Stilmittel. Und was mich auch gestört hat, dieser Film hier, Evil Dead Burn, also was ich ihm lassen muss, ich finde, er hat ein paar sehr geile Kamerafahrten. Er hat auch ein paar Kamerafahrten, in denen er Sam Raimi zitiert, ganz klar. Finde ich, hat Evil Dead Rise aber besser gemacht, muss ich wirklich sagen. Er hat einen ordentlichen Gore-Wert. Ich würde sagen, er ist goriger als Evil Dead Rise. Er ist aber nicht goriger als Evil Dead von Alvarez.
Aber ich muss trotzdem auch sagen, Evil Dead Rise so, ich fand den unterhaltsamer.
Ich finde ihn super. Ich finde den super.
Weil was ich sagen muss, und das klingt jetzt super merkwürdig, ich fand Evil Dead Burn jetzt erstaunlich blutleer für so diese neue Ära von Evil Dead Filmen, weil wenn ich allein bei Evil Dead Rise an diese Fahrstuhlsequenz denke, wo dann einfach nur so ein bisschen The Shining-mäßig so das ganze Blut da reinfließt und so, das ist viel, viel krasser gemacht. Und Evil Dead Burn, ich hatte auch so das Gefühl, Vanicek möchte da so ein merkwürdiges Puzzle draus machen, weil es wird ja ständig immer so, oh, guck mal hier, da ist ein Korkenzieher, oh, guck mal hier, da ist ein Messer. Und so
er will, The Final Destination mäßig, er zeigt
genau,
dir etwas.
Genau, er will oder? Irgendwie Spannung dadurch aufbauen, dass er dir alle möglichen Dinge zeigt, durch die bald was schief gehen könnte, und zögert dann halt hinaus, bis dann tatsächlich was passiert. Und in einigen Fällen fand ich es ganz cool, sehr, sehr häufig fand ich es aber auch einfach irgendwie so ein bisschen lahm. Und ich habe jetzt auch so überlegt, so liegt es irgendwie an mir, weil Evil Dead die vorherigen Filme einfach schon so viel gezeigt haben, dass der jetzt hier irgendwie so von diesen Kills einfach irgendwie nicht mehr so kreativ um die Ecke kommt wie die beiden Vorgänger.
Ich habe auch drüber nachgedacht. Weißt du, was es bei mir ist, was mich so stört?
Ne?
Der ergötzt sich so ein bisschen an den Kills. Dem fehlt aber das Verspielte. Dem fehlt voll das Verspielte. Also dem fehlt nicht nur das Verspielte in den Kills selbst, sondern in den Deadites. Und das fand ich seltsam. Mhm. Weil dafür, dass wir diesmal, der Trailer zeigt schon echt viele Deadites haben, haben die so wenig Persönlichkeit. Es sind im Grunde genommen die gleichen Leute, die sie vorher waren, nur ein bisschen wütender. Und ich, das verstehe ich nicht wirklich, weil ich fand es ja so geil, dass diese Mutter im letzten Teil komplett aufgedreht hat. Sie konnte damit spielen, dass sie die Mami ist. Aber was aus ihrem Mund kam, war ja teilweise noch schlimmer als das, was sie den Leuten angetan hat. Und da ist dann dieser sehr düstere, schwarze Humor, dieses Mummies with the maggots now. Ich so, oh mein Gott, ist das unangenehm. Und hier hast du halt Familienmitglieder, die besessen sind. Und du hast das Gefühl, die sind immer noch wütend wegen dem Streit, der die ja gar nicht tangiert, weil es sind Dämonen. Ja. Und das habe ich nicht wirklich verstanden.
Ja, und ich irgendwie fand ich auch, sind so diese Kills dann nicht so richtig Teil der Story gewesen, sondern so Kills der Kills wegen. So.
Ja, Shock Value, ganz viel Shock Value.
Und das fand ich dann irgendwann auch so ein bisschen, weil, und auch das klingt irgendwie so absurd, das zu sagen, aber ich finde, das ging in den vorherigen beiden Filmen und auch bei Raimi natürlich irgendwie viel besser so ineinander über. Hier hast du wirklich, gerade weil sie dann immer noch dieses ganze krasse Familiendrama aufbrezeln wollen, dann hast du wieder so, okay, und jetzt sind wir kurz menschlich, emotional schwer getroffen und dann wird irgendwie wieder wer kaputt gekillt. So. Und das hat sich irgendwie einfach nicht rund angefühlt. Aber bevor wir so komplett ins Meckern verfallen, so, ich muss trotzdem sagen, so bestimmte Sequenzen fand ich sehr, sehr stark. Also es gibt zum Beispiel eine, ich nenne sie mal Kampfsequenz in einem Auto.
Ja.
Die wirklich auch wahnsinnig gut inszeniert ist, wo du drei Akteure in so einem SUV hast und hier wird so gefühlt auch alles ausgenutzt, was du in diesem Wagen haben kannst. Und das hat schon wirklich Spaß gemacht. Und natürlich wird auch eine Form von Kreissäge hier irgendwie ins Spiel gebracht. Also ich finde, der Film hat ja trotzdem zwischendurch immer noch auch wieder so diese Elemente, die du natürlich auch von einem Evil Dead Film erwartest. Und wo ich dann trotzdem auch sagen konnte, ja, ich hatte auch Spaß. Und ich meine, Spaß ist vielleicht auch ein spannendes Stichwort, finde ich, weil so die Fede Alvarez und Lee Cronin haben ja den Humor doch deutlicher zurückgenommen. Du hast immer noch so diesen schwarzen Humor, aber es ist nicht mehr ganz so krass. Ich finde, was Vanicek versucht, ist ja diesen Humor so ein klein bisschen wieder mehr mit reinzubringen. Das funktioniert mal mehr, mal weniger gut. Aber zumindest, wenn ich uns jetzt als Beispiel nehme, wir haben ja schon auch ab und zu mal bei bestimmten Sachen gelacht. Und da muss ich sagen, ist für mich Scene Stealer die demente Oma im Rollstuhl. Aus diesem Charakter machen sie wirklich sehr, sehr viel. Allein, ich sage nur Stichwort Treppenlift, das muss dann auch reichen. So, da sind wirklich einfach so ein paar dann doch wieder amüsante Sachen drin. So, weswegen ich sagen muss, der Film greift bei mir nicht, ist jetzt aber auch so gesehen nicht so eine krasse Vollkatastrophe, wie man jetzt meinen könnte, nachdem wir jetzt gefühlt irgendwie eine halbe Stunde nur darüber geredet haben, was uns alles irgendwie stört. Was es für mich schwierig macht, und Ivi, ich glaube, dieses Thema hatten wir auch schon so, ne, dass wenn ein Film stark anfängt und schwach aufhört, erinnerst du dich halt eher an das schwache Finale, während wenn ein Film vielleicht schwächer anfängt, aber dann zum Ende raus richtig einen rausballert, dann
das ist man viel großzügiger.
Genau, dann ist man viel großzügiger. Und Evil Dead Burn hat halt genau das zuerst genannte Problem. Der fängt stark an und also ich war fassungslos, wie scheiße das Finale dieses Films ist. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt Richtung Fede Alvarez und Lee Cronin gucke. Weil bei Fede Alvarez regnet es nachher einfach nur noch Blut. Und Mia kämpft da mit ihrer Kettensäge gegen diesen letzten Deadeye, der noch da ist. Und bei Lee Cronin hast du Mama Monster, die ja noch so
in der Garage das Ding mit genau, dem Häcksler und so.
Die so gefused ist noch mit zig anderen Leuten aus dem Haus. Und hier kriegst du so ein hässliches CGI-Ding, gegen das gekämpft wird, aber auch nicht mal so richtig gekämpft wird. Und dann ist dieser Film auf einmal wirklich so vorbei. Und da, finde ich, passt dann auch wieder dein Vergleich von vorhin mit Ready or Not. Weil
ja, es ist eins zu eins. Es
sitzt ist eins die Braut zu eins. Und raucht blutverschmiert eine Zigarette. Und hier kriegst du das Gleiche irgendwie auch. Und Und das hat mich dann so richtig rausgeschmissen, wo ich wirklich dachte, okay, Leute, ja, ihr hattet ein paar gute Kills, aber was ist denn das? Das ist doch kein Ende für einen Evil Dead-Film.
Absolut nicht. Es hat mich so ein bisschen, also da ging es auch los mit echt hässlichen Effekten, muss ich sagen. Mhm. Also dafür, dass Evil Dead so richtig schön praktisch ist und also gute Evil Dead-Filme leben von praktischen Effekten, und in Evil Dead 2 gibt es noch tolle Stop-Motion-Animationen, wenn Linda tanzt.
Ja, ja.
Das wird übrigens hier ganz cool zitiert zu Beginn des Films. Also Fans der Linda-Sequenz, wo sie ihren Kopf verliert und so weiter und dann auch irgendwie weitermacht. Es wird erneut, die ersten 10 Minuten von Evil Dead Burn sind super. Ich muss auch an der Stelle sagen, ich finde den Film jetzt auch nicht komplett scheiße. So ist es nicht, aber du hast halt eine gewisse Erwartungshaltung an die Reihe, und ich finde, die darfst du auch haben. Und ich mag es nicht, wenn Leute sagen, schraub halt deine Erwartungen runter. Nee, das ist eins meiner Lieblingsfranchises da draußen. Ich finde das klasse. Und im direkten
und vor allem, da kann ich auch nicht meine Erwartungen, soll das gehen, dass ich meine Erwartungen da runterschraube? So.
Ich habe 5 Filme, mit denen ich den vergleichen kann.
Ja, genau.
So einfach ist es. Und viele werden sagen, das ist der Scream 7 der Evil Dead-Reihe, der auch dieses Jahr rausgekommen ist. Ich habe Scream 7 mittlerweile 3-mal geguckt und werde mit jedem Mal gucken offener für den. Ich mag nur nicht den Reveal. Also der Reveal ist zum Kotzen, und den werde ich jetzt hier nicht spoilern. Also der Twist, wer ist hinter der Maske. Aber ansonsten ist es ein okayer Scream-Film. Es ist kein geiler Scream-Film, aber es ist ein okayer Scream-Film, und Sydney reißt es raus. Und Ghostface reißt es raus. Warum erwähne ich Scream? Um zu sagen, Scream 7 ist ein besserer Scream-Film, als Evil Dead Burn ein Evil Dead-Film ist. Also einfach nur, wenn du dir anschaust, was macht ein Scream-Film aus und was macht ein Evil Dead-Film aus? Dieser Film könnte auch einen anderen Titel haben und wäre nicht zwingend ein Evil Dead-Film ab einem gewissen Punkt. Und das ist die Sünde. Weil Scream 7 kannst du sagen, was du willst, aber es ist immer noch ein Scream-Film. Hm. Und das hier verliert mich zum Schluss voll.
Genau, also ging mir auch so. Aber ich fand auch schon, du mochtest ja diese Anfangssequenz. Mich hat die zu sehr an die Eröffnungssequenz aus Evil Dead Rise erinnert, halt nur nicht ganz so effektiv wie bei Evil Dead Rise.
Es ist lustig, dass du es erwähnst, wie ich nur sage, weil als ich den Trailer gesehen habe und ich da nur den Steg gesehen habe, dachte ich, ach so, Burn ist ein direktes Sequel zu Dingsbums. Aber ist es ja gar nicht. Aber gut, also weiter mit das. Ich wollte dich nicht unterbrechen.
Und was ich auch irgendwie so ein bisschen schade fand, war, dass dieses ganze Thema mit dem Book of the Dead, dem Necronomicon, irgendwie so, das wird so ganz am Anfang mal irgendwie so reingeworfen. Ist denn aber irgendwie überhaupt nicht mehr relevant, und sorry, ich will sehen, dass Leute das Buch aufschlagen und da irgendwie drin rumblättern, und auch hier wird ja so ein bisschen auch der Versuch gemacht, und das ist dann vielleicht so ein Punkt, da können wir auch noch drüber sprechen, über diese Verfranchisung von dem Ganzen, weil das finde ich wird bei diesem Film so ganz viel schlimm. Offensichtlicher, und hier wird ja dann auch versucht, weil es gibt ja diesen Großvater, der das hier offensichtlich alles irgendwie auch so ein bisschen losgetreten hat. Und da wird dann auch so mit so wenigen Mitteln versucht, so eine größere Backstory aufzumachen. Schon fast wie so eine Art Verschwörung von irgendeiner Geheimorganisation. So, ich mir denke so, oh nee, bitte doch nicht sowas jetzt. So, es war doch am Ende des Tages immer nur irgendwer, der dieses Buch früher vor Ewigkeiten mal gefunden hat und den Fehler gemacht hat, daraus vorzulesen. Und jetzt hängt da irgendwie auf einmal doch ein größerer Rattenschwanz mit dran. Finde ich, ist dann auch zu viel so, weil ich will auch ehrlich gesagt nie. Ich finde es gut, dass diese einzelnen Filme so letztendlich einzelne Filme sind. Und ich will auch nicht, dass sie jetzt im Nachhinein anfangen wieder so, oh, und weißt du noch, in dem Film, ja, das ist jetzt hierfür auch wichtig. Und in dem, klar, diese Easter Eggs und diese Anspielung kannst du immer gerne bringen. Aber jetzt machen sie das ja so viel krasser einfach noch.
Solange Ash nicht auftritt und alles wegsäbelt und sagt, ich bin da, um den Tag zu retten, brauche ich keine Konnektivität.
Ja.
Und was die Mythologie angeht und das Anfangen zu versuchen zu erklären, ich so, erneut, Ash vs. Evil Dead ist geil für die Lore. Ist wirklich geil für die Lore, weil dann siehst du auch andere Arten von Dämonen. Das ist das Einzige in der Welt von Evil Dead, wo du auch Sachen siehst, abseits von Deadites. Mhm. Und das ist wieder geil. Da siehst du auch diesen Ritterorden, der schon so eine Rolle gespielt hat in Army of Darkness, nur in der modernen. Also für Lore-Fans, reine Lore-Fans der Evil Dead-Reihe, erneut guckt Ash vs. Evil Dead. Ich bin auch so froh, dass ich das jetzt hier empfehlen kann, wo Sebastian drin ist, weil er verdient all die Credits dafür, dass ich diese Serie geguckt habe, weil ich so dagegen war, diese Serie zu gucken. Ich dachte mir, nee, lass doch das eine Franchise, das ich so liebe, einfach ruhen. Und ich liebe diese drei Filme mit allem, was ich habe. Die sind toll, die sind auch ein Zeitfenster in die 80s. Ich brauche nicht mehr. Dann meintest du, ey, ohne Spaß, guck die dir an, die ist so gut. Ich weiß, du meintest, Yves, wir gucken jetzt die erste Folge. Und wenn die nichts mit dir macht, fein. Lass es liegen. Ich so, erste Folge? Ja, let's go. Dann sehe ich Directed by Sam Raimi. Ich so, wieso hast du mir nicht gesagt, dass die Pilotfolge von Sam Raimi ist? So, ja, keine Ahnung. Und wir gucken die, also, und dann gefühlt 3 Wochen später mit solchen Augenringen zu dir gekommen. Gibt es noch eine 4. Season? So, also, es war so geil. Und deswegen ganz, ganz große Empfehlung da draußen. Also, eine der besten Legacy-Sequels.
Ja.
Sowieso, wenn man darüber spricht, eventuell das beste Legacy-Sequel zusammen mit Cobra Kai und muss man gesehen haben. Ja, aber hier, es ist der erste Evil Dead-Film, wo ich sagen kann, ich war gelangweilt. Und das ist eine fucking Sünde. Das ist eine wirklich fucking Sünde. Und auch diese Heldenreise, weißt du, wie krass man auf Mias Seite war, weißt du, wie krass man mit ihr mitgefiebert hat und die gegen Ende sogar noch ihren Arm so ganz bestialisch verliert und weißt du, wie krass man auf der Seite war von der Familie letztes Mal, der Schwester und der kleinen Tochter, so ihr müsst da rauskommen und diesmal hast du das Gefühl, ihr seid alle irgendwie ein bisschen scheiße.
Genau, ja.
So,
du hast also überhaupt keinen Sympathieträger so richtig.
Niemand in diesem Film ist sympathisch. Ihr seid alle scheiße. So, und der einzige Charakter, der wirkt wie ein netter Kerl, ist dieser, der sieht aus, als hätten Jack Quaid und Anton Yelchin ein Kind gehabt. Ich sag nicht, dass es nicht genau das trifft. Und der wird eigentlich so dargestellt als der Sympathieträger, und zwar der jüngere Bruder, bis das Skript ab einem gewissen Punkt sagt, er muss auch scheiße sein.
Genau, ja, ja.
Also es ist ganz komisch, weil das ist diese eine nette Figur im Film und die muss dann auch irgendwann scheiße sein. Und ich finde es nicht schlimm, einen Film voller Arschlöcher zu haben, aber dann macht ein bisschen was damit. Dann seid noch viel, zum Beispiel Ready or Not ist ja der Charme, wie herrlich scheiße die sind. Ja. Also diese Familie, in die Samara Weaving reinheiratet, die ist ja super. Also da bleiben ja wirklich alle im Kopf, von der bösen Tante da zu Andy McDowell und so weiter. Die sind alle so geil. Und das hier ist einfach nur unangenehm. Es ist die unangenehm von Ready or Not ab einem gewissen Punkt. Und auch die Idee, wie man zurückschlägt gegen die Deadites, extrem langweilig. Wenn ich erneut an Eskalationsstufen denke, angefangen damals mit Groovy, bis hin zu, komm, wir haben jetzt eine Armee und kämpfen gegen die Skeletten, gegen die hier Agonauts oder Evil Dead von 2013 mit dieser krassen Schlacht, wo auch noch eine Kettensäge eine Rolle spielt oder der Gartenhäcksler am Ende von Rise. Was haben wir hier? Wir klauen den finalen Shot von Ready or Not, klauen die finale Konfrontation aus Terminator 1. Also so richtig komplett mit, ich muss noch krabbeln, weil mein Bein verletzt ist.
Und ja, also wie gesagt, dieses Finale hat mich so richtig hart enttäuscht einfach. Also das war wirklich so
Wegner.
Ja, es ist so traurig. Und dann kommt er noch mit dazu, und das ist jetzt auch noch nicht gespoilert, aber ihr müsst sitzen bleiben, wenn ihr euch diesen Film anschaut, weil wir sind in der Marvel-Ära angekommen. Es gibt 2 Post-Credit-Scenes. Eine, das ist die Mid-Credit-Scene, die ist einfach nur nochmal so ein kleiner Gag, so der aufgegriffen wird aus den vorangegangenen. Und die Post-Credit-Scene ist dann das wirklich so ein Marvel-Ding. So und
das war so krass. Also da dachte ich mir auch echt, wer braucht das?
Und ja, und vor allen Dingen, da wird dann auch so ein Satz gesagt, wo ich mir denke, okay, wenn ihr das wirklich so weiterverfolgen wollt, könnt ihr diesen Satz ja schon für die Trailer-Kampagne benutzen, wenn dann der nächste Trailer dazu rauskommt. So, also, wo ich dann auch dachte, so, weißt du, Evil Dead von 2013 hatte einfach nur dieses Groovy ganz zum Schluss, so, was irgendwie witzig war. Und aber ansonsten jetzt, das ist dann halt wirklich so dieser Punkt, wo ich mich frage, okay, wollt ihr jetzt so ein krasses, ineinander verknüpftes Universum aufbauen, so? Weil das ist es nicht, oder? Ihr bringt irgendwann wirklich nochmal Bruce Campbell wieder zurück, dann sage ich ja, okay, dann wäre ich vielleicht noch mit dabei. Aber das, gerade was diese Post-Credit-Scene uns am Ende auch zeigt, so war so ein Punkt, wo ich dachte, nee, einfach nein.
Wirkt verzweifelt. Mhm. Also, und Evil Dead war nie verzweifelt. Evil Dead hat sich immer frisch angefühlt. Das muss ich halt auch, das muss man auch der Reihe lassen. Jeder einzelne Film bis dato hat sich mega frisch angefühlt. Es hat sich nie angefühlt wie ein weiterer Eintrag eines Franchises. Ich meine, sind wir mal ehrlich, die Kontinuität in der Originaltrilogie ergibt so krass keinen Sinn. Und in Ash vs. Evil Dead wird sich sogar darüber lustig gemacht. Ja. Ich weiß nicht, ob du den Satz, ob du dich erinnerst, wo er nach Jacksonville zurückfährt, wo er herkommt. Mhm. Und er sagt, oh, da habe ich meine zweite Linda kennengelernt. Also sind sich dessen bewusst, oder? Weißt du, Evil Dead 2 endet, die Ritter gehen auf die Knie und sagen, all hail the guy who will save us from the Deadites. Mhm. Der nächste Film fängt an, my name is Ash and I'm a slave. Ich so, was, wieso das denn? So, also es ergibt halt eigentlich null Sinn, aber das ist ja auch das Schöne an dem Film. Du hast ein grobes Konstrukt für Sam Raimi, das ich austoben soll. Wusstest du eigentlich, das ist so eine Side Note, dass Evil Dead 3 fast, also da ist so ein geiler Titel dran verloren gegangen. Wusstest du, wie der ursprünglich hätte heißen sollen?
Nee.
The Medieval Dead. Das war wirklich der Titel. Und die haben gesagt, nein, das Studio war dagegen. Deswegen muss der Army of Darkness heißen. Aber The Medieval Dead, wie geil ist das bitte?
Das wäre cool gewesen, ja.
Da, dem Titel heule ich immer noch hinterher. Naja, auf jeden Fall, die sind alle frisch gewesen. Alle. Es hat sich nie angefühlt. Ich muss auch sagen, jetzt als Scream zurückgebracht wurde mit diesen zwei von Radio Silence, hat sich das auch wieder so frisch angefühlt. Und du merkst direkt, wenn du in einem Franchise sitzt und weißt, dieser Film existiert, weil der letzte halt viel Geld gemacht hat. Und das ist bei Evil Dead Burn, das spürst du so krass wie bei keinem Teil in der Reihe, aber das ist so ein Gefühl, na, das tut jetzt weh, aber es fühlt sich ein bisschen an, wie wenn du Supergirl guckst im DCU. Ist ja auch kein Film, der er floppt zwar katastrophal scheiße, aber der Film an sich ist jetzt kein er ist einfach nur ein schlechter Film. Ja. Er ist einfach nur ein schlechter Film, aber er ist jetzt nicht spektakulär scheiße. Was es schon fast schlimmer macht, weil du guckst dir diesen Film an und du denkst, den hätte auch eine KI schreiben können. Und so ähnlich ist es bei Evil Dead Burn.
Ja, naja.
Ein Franchise, das von Kreativität lebt, dort zu enden, das ist ärgerlich.
Naja, gut. Es ist ja damit noch nicht vorbei. Wie stehst du dazu, dass wir ja mit 2028 dann noch ein Prequel bekommen werden? Übrigens, wie ich gerade sehe, genau mit der Schauspielerin, die Sonya Blade in Mortal Kombat 1 und 2 gespielt hat.
Die hat ordentlich was drauf, ne? Das ist jetzt, warte, der Regisseur ist wieder neuer, das ist Francis Galuppi. Ich will mal gucken, was der gemacht hat bis dato. Oh nein.
Einen einzigen Film, ich habe das gestern schon geguckt. Hat The
Gemini Project. Achso, ist ein Shortfilm.
Er hat The Last Stop in Yuma County. Das ist irgend so ein Neo-Noir-Western-Thriller, der zwar wohl richtig, richtig gute Kritiken bekommen hat und irgendwie Raimi soll den wohl auch gesehen haben und das ist dann der Grund gewesen, warum er den Regisseur angesprochen hat, aber Der ist halt gefloppt, weil ihn gefühlt kein Schwein gesehen hat. Und ja, aber ich meine, passt ja zur Tradition der ganzen Regisseure. Ich meine, Lee Cronin hatte vorher auch nur diesen The Hole in the Ground. Für der Alvarez, glaube ich, hatte vorher auch nur einen einzigen Film. Und Sebastian Vanicek hatte ja auch jetzt vorher nur diesen komischen Spinnenfilm, den ich nicht gucken kann, weil es halt ein komischer Spinnenfilm ist.
Welchen Film? Hat er Sting gemacht?
Genau.
Nein.
Doch, ja, ja. Also Vanicek ist der, der Sting gemacht hat.
Der hat Spaß gemacht, der war richtig gut.
Okay, ja.
Aber jetzt ergibt aber auch vieles Sinn.
Oh, na jetzt siehst du, haben wir noch wieder was aufgedeckt zum Ende.
Also Sting, dieser Spinnenfilm, sicher, dass der das ist?
Ja, 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 ja.
Okay, weil Sting ist ein richtig spaßiger Film. Mhm. Im Film gibt es auch eine alte, schrille Oma, die ein Running Gag ist.
Mhm.
Ja, und Sting ist eine Aneinanderreihung von Zitaten von anderen Horrorfilmen. Das bedeutet, okay, die Spinne selbst ist sehr inszeniert wie der Xenomorph.
Mhm.
Die Art und Weise, wie man gegen ihn kämpft, ist sehr Predator. Also komplett mit
Ist das in dem Film eine große, große Spinne, gegen die am Ende gekämpft wird? Oder ist das
am Ende? Okay. Also ohne Witz, ich weiß, du bist ja arachnophob, aber der Film ist so CGI-ig, dass du ihn fast gucken kannst, weil der ist nicht eklig. Also, es ist...
Ich ekel mich nur, um es mal klar, ich finde schon Shelob in der Herr der Ringe
Trilogie. Wirklich?
Eklig, ja, ja. Das sind so Szenen, da muss ich, finde es selbst, wenn sie in Harry Potter da auf die Spinne treffen. Das ist schon so, wo ich denke, so, ja, das kann ich alles noch so gerade ertragen, aber es ist trotzdem schon eklig.
Warte. Ach so, nein, der hat nicht Sting gemacht, der hat Vermins gemacht.
Also ich dachte, das wäre Sting.
Nein, ach so, ich glaube, Vermins, Englisch heißt der Infested, Französisch Vermin und Verminé, das ist ein Film, der kam fast zeitgleich mit Sting raus.
Ja. Ah, okay.
Und das ist die Elevated Horror-Version davon. Das ist ein Film, der halt auch eine Message hat. Da geht es um Xenophobie. Hm. Und es ist ein Film, der so. Ich glaube, Sting ist der Film, bei dem du dachtest, dass der so ist wie der. Okay. Weil Sting ist eine Horror-Comedy. Sting ist sogar, der ist sehr lustig. So, und zum Schluss ist auch Get Away From Her, You Bitch, wirklich, sagen die wirklich, also, okay, vergiss alles, was ich gesagt habe. Da gibt es
nee, du war alles gut, wir sind ja jetzt selber hier so ein bisschen ins Straucheln geraten, aber
ja. Aber ja, ich glaube, das war der Falsche für den Job, weil jetzt, wenn ich das lese, der packt halt auch immer irgendeine Thematik in seine Filme rein und das passt nicht zu Evil Dead, es passt einfach null.
Ja.
Und reden wir jetzt mal über den Elefanten im Raum, würde ich sagen. Also ich will jetzt mal ganz ausführen, wir können jetzt noch mal, das machen wir sonst nie, aber wir können auch mal ein finales Fazit geben. Ich empfehle den Film nicht. Ich empfehle den Film wirklich nicht. Wenn ihr dieses Jahr einen coolen Evil Dead Film sehen wollt, dann gebt euch Lee Cronin's The Mummy. Der ist ein bisschen zu lang, aber er ist viel mehr Evil Dead als dieser Film und der ist auch fies, der hat richtig fiese Ekelsequenzen, er ist nur ein bisschen zu lang, aber, und es ist kein Mumienfilm, aber dieser Film ist halt wirklich so ein bisschen the greatest hits auf Leerlauf und das war's dann auch, extrem dröge, zieht sich und ich muss auch nicht Gewalt gegen Hunde sehen in einem Film, muss ich dazu sagen. Also es ist sowas, das macht mir keinen Spaß. Wenn mir Leute sagen, ja, aber wenn hier Art the Clown Leute zersägt, ja, das ist Spaß. Ja, genau, das ist Spaß. Aber ich habe einen Wowi zu Hause und das muss ich sehen, wie der da weggeschlachtet wird. Ja, Sebastian, willst du ein finales Fazit geben?
Ja, also es ist wirklich der schwächste Film der Reihe. Es gibt halt, wie du schon gemeint hast, es gibt durchaus auch gute Momente, aber dafür kannst du am Ende des Tages auch irgendwann so ein YouTube-Best-of davon gucken oder irgendwie sowas. Und das Finale enttäuscht extrem. und das zieht es dann irgendwie nochmal komplett raus. So, das war einfach wirklich, das war unnötig. So, statt wirklich mit einem Knaller zu enden, endest du mit einem kleinen Pups, so nach dem Motto. Und das ist dann einfach wirklich wahnsinnig schade für eine Reihe, die bislang halt wirklich, also mich zumindest nicht enttäuscht hat. Ich weiß ja, viele mochten ja auch Evil Dead Rise nicht so richtig, aber der hat ja wenigstens noch was abgeliefert. Und ich finde, Evil Dead Burn ist da für mich dieses Jahr leider wirklich so eine große Enttäuschung einfach. So, der hat zwar seine Momente, aber das reicht am Ende des Tages nicht aus, als dass ich ihn wirklich weiterempfehlen würde. Und das ist jetzt auch kein Film, zu dem ich zurückkehren wollen würde. Niemals. Ich irgendwie sage, ich gucke mir nochmal, weil ich gucke die Evil Dead Filme immer gerne nochmal wieder so, aber also Evil Dead Burn würde ich da jetzt einfach auslassen und hoffe, dass dieser Evil Dead Wrath dann vielleicht in 2 Jahren was Besseres zu liefern hat.
Also ich muss halt auch den Direktvergleich bringen. Weißt du noch, wie das Publikum reagiert hat bei Rise? So, also das hat geklatscht, das hat gejault, das hat, also es war halt ein Partyfilm. Evil Dead Rise ist so ein richtiger Partyfilm. Der ist fantastisch. Und mir ist auch aufgefallen, weißt du noch, wie krass das Marketing war von Evil Dead Rise, wo auch die Fratze von der Mom überall zu sehen war. Ich sehe von
wir haben doch, wir waren doch beim, also beim Fantasy Filmfest, gab es so kleine Käsereiben dazu. So, jeder, der den Film kennt, weiß, was es damit auf sich hat, so, aber ja.
Ja. Also, und Evil Dead Burn gefühlt wie ein neuer Evil Dead Film ist im Kino. So nach
ja,
und so. Also
ja,
so
gut, ich meine, ne, man sieht es ja auch allein daran, dass es wieder mal zu einem Film keine Pressevorführung gegeben hat. Was mittlerweile wirklich irgendwie auch immer so ein kritisches Zeichen ist, weil Scary Movie gab es auch nichts. Und so, ich habe immer so das Gefühl, okay, wenn die Studios wissen, dass sie da vielleicht jetzt nicht so den Knaller am Haken haben, dass sie dann versuchen, das eher so ein bisschen unter den Tisch zu kehren.
Aber Fairness halber, der Film kriegt richtig gute Kritiken.
Echt? Okay.
Also ich will mal ganz kurz reingehen in Rotten Tomatoes und auch in den Direktvergleich reingehen, aber Rotten Tomatoes hier Evil Dead Burn. Let's fucking go. Der Film hat 74% immerhin Certified Fresh. Also das ist krass. Aber ich will mal das mal einfach
aber nur vergleichen. Das sind ja dann wieder nur die Kritiker, ne? Das bei sind sowas nur die bin Kritiker. Ich dann immer sehr gespannt, wie, also allgemein bin ich bei solchen Sachen wie Rotten Tomatoes immer eher gespannt darauf, wie das Verhältnis ist, halt auch zu dem, was das Publikum dann auch so sagt.
Und die Diskrepanz ist wichtig.
Genau, ja.
Also Evil Dead Rise im Gegenzug hat 85, will ich nur sagen. Also Evil Dead Rise definitiv positiver. Das ist, ich glaube,
und auch 76% vom Publikum, ne?
Also. Ja, ja. Also man muss halt auch sagen, der Audience Score, der Critical Score zum Start ist meistens positiver, als wenn dann mehr Kritiken reinkommen, weil viele Kritiken sind es noch gar nicht.
Oh, aber guck mal, zum Beispiel Evil Dead von 2013. Gleichstand 64%, was ich krass finde.
Unmöglich.
Nur 64%. Also den Film den sollte man ja, wirklich nochmal gucken.
Den sollte jeder gucken. Aber jetzt reden wir mal über den Elefanten im Raum zum Abschluss. Ich möchte Spoilerwarnung aussprechen, denn ich möchte mit dir über die Post-Credit-Szene reden. Es gibt eine Post-Credit-Szene. Erstens braucht es eine Post-Credit-Szene.
Also ganz kurz nochmal Spoiler, ne?
Ja.
Ganz dick und fett, ja.
Braucht es eine Post-Credit-Szene in einem Evil-Dead-Film? Erstmal nein. Also wirklich absolut nein. Das ist jetzt
na du, wenn sie ein Gag ist oder so, dann von mir
oder,
aus
oder gerne. Bruce.
Oder Bruce irgendwie was. Aber dass sie hier das wirklich irgendwie so aufziehen, dass du irgendwie den Film weiterführst, noch eine Verbindung zu Evil Dead Rise schaffst und damit andeutest, dass möglicherweise ja noch mehr für den nächsten Film irgendwie passieren könnte. Ja, das ist halt wirklich wie bei Marvel.
Ja, also wir gehen im Grunde genommen zurück zum Bestattungsunternehmen, haben da die Dame, die Bestattung organisiert hat von unserem, wie hieß der, William? Ist der William? Ich glaube, der hieß William.
Keine Ahnung, den Namen auch schon wieder vergessen.
Ja, unser Haupttyp, ja, Will, also Will ist kurz für William, also ich lasse es zählen. Und da sehen wir die, das ist so doof. Also diese Frau vom Bestattungsunternehmen hat eine kleine Tochter, die sieht lauter Urnen und fragt sich, was sind denn das für Urnen? Und dann, ja, das sind die Leute, die eingeäschert wurden und nie abgeholt worden sind und stehen gelassen worden sind. Und dann findet sie den Namen Ellie Bexler. Und ganz plötzlich steht die Terror-Mom aus dem letzten Film im Spiegel da, kommt wirklich aus dem Nichts wieder da und schlachtet das Kind ab. Also hart, dass man das sieht. Also das muss man den Film lassen. Selbst Terrifier ist nicht so weit gegangen. Da haben die gesagt, es gibt eine Explosion und wir zeigen, was danach passiert. Aber wir cutten weg. Nee, man sieht, wie dem kleinen Mädel einfach die Kehle rausgerissen wird.
Und dann kommt der wichtigste Satz.
Mommy's back. Mommy's back. Also, erstens, die wurde doch nicht eingeäschert. Die wurde doch zerhäckselt. Die
wurde komplett zerschreddert eigentlich. Ja, da wüsste ich auch nicht, was man da noch einäschern könnte.
Und das, nachdem sie, da war ja nur noch Pampe übrig. Und das war auch nachdem sie nicht mal mehr nur sie war, sondern zusammengemixt war mit zig anderen Deadites. Hm. Also, es war ja wie so ein Lovecraft-Monster mit 50 Armen und Gesichtern und was
wie
weiß ich.
Das Ding aus Color Out of Space.
Ja, genau so sah das Viech aus, da hast du total recht. Und die ist jetzt zurück, weil sie ist jetzt der Big Bad der Story wahrscheinlich.
Ja, weiß man ja nicht. Vor allem, ich frage mich halt auch, wenn sie wirklich sagen, dass sie den nächsten halt als Prequel machen.
Als Prequel zum originalen Evil Dead, ne?
Ja, genau, so. Aber, ja, keine Ahnung. Es ist sehr merkwürdig.
Es ist absolut bescheuert. Es ist, das ist das, was es ist. Weil ich fand diese Performance von der Mom klasse, muss ich dazu sagen. Ich fand
war super.
Es war die beste Performance seit Bruce Campbell in einem Evil Dead-Film. Es war super. Es war das erste Mal, dass wir so viel Zeit mit dem Deadite verbracht haben. Wirklich viel Spaß gemacht. Und ich muss sagen, so sehr ich die Post-Credits-Szene doof fand, ja, es war die eine Szene, wo ich gesagt habe, boah, so ein Deadite hätte ich mir über den Rest des Films gewünscht, weil die hat mich daran erinnert, wie gut sie eigentlich ist. Ich meine, das sind 30 Sekunden und sie ist besser als alles, was wir davor im Film sehen. Aber brauche ich das? Es war wie Thanos, der sagt, fine, I'll do it myself, wortwörtlich. Naja. Diesen Gag bringen du und ich mittlerweile bei jedem einzelnen Film. Ja, ja. Aber jetzt können wir auch sagen, Mother is back, ... in Avengers Doomsday. Naja.
Ja, das ist schade und vor allem, ich bin halt wirklich gespannt einfach, ob sie das verfolgen oder ob das jetzt wirklich nur so als Gag gedacht gewesen ist, um halt einfach so ein bisschen Leute zu triggern, so wie es ja bei uns jetzt auch gut funktioniert hat, aber ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass du sowas einfach jetzt nur so machst, wenn da nicht irgendwie ein größerer Plan dahinter steckt. Und wer weiß, am Ende verknüpfen sie das mit ihr auch tatsächlich mit dem Prequel und sagen, als junges Mädchen oder so war sie damals schon irgendwie mit dabei und deswegen ist sie so anfällig. Keine Ahnung, aber ja, alles möglich.
Ich gehe davon aus, dass Evil Dead Wrath sowohl Prequel ist, aber in ein paar Sequenzen dann auch Sequel ist. Und wir herausfinden, dass dieser Dämon, um den es sich drehen wird in Evil Dead Wrath, der ist, der irgendwann die Mom besessen wird. Also besetzen wird. Und dann hast du das, keine Ahnung, wie bei Better Call Saul, hast du dann diese kleinen Flash-Forwards, die aber nicht lang sind. Und dann kannst du nämlich diesen Charakter noch einen weiteren Film anteasern. Und dann gibt es eine Conclusio. Und allein, dass ich das gerade ausspreche, führt dazu, dass ich oben und unten spucken will. Ja, weil das ist alles, also das ist also etwas Anti-Evil-Dead-igeres, was so Anarcho ist. Und Anti-Franchise-Building ist. Also es gibt ja nichts, was mehr Anarcho ist als Evil Dead. Und das jetzt in so ein Korsett zu hauen, zu einem cinematischen Universum. Also ohne Witz.
Da möchte ich einfach irgend so einen Abschlussfilm haben, wo Bruce Campbell wirklich nochmal auftaucht und das alles das Klo runterspült oder
also was Marvel dem Kino angetan hat, ne, das muss man schon sagen. Also die können ja jetzt auch nichts dafür, dass alle das nachäffen wollen, aber dass alles, ein fucking cinematisches Universum sein soll. Alles. Dabei hat es genau einmal funktioniert und es ist bei Marvel. So, es ist eine Pest. Es ist eine Pest fürs Kino. Ich finde das ganz schlimm.
Naja, vor allen Dingen, weil es ja jetzt auch hier, genau wie sie es ja in der Bond-Ära von Daniel Craig gemacht haben, alles so nachträglich reingeschrieben wird. So, weißt du, wenn sie von Anfang an gesagt hätten, okay, mit Evil Dead von 2013 wollen wir da jetzt was aufbauen, aber die Tatsache, dass 10 Jahre lang dann gar nichts passiert ist und wir dann Evil Dead Rise auf einmal wieder hatten, spricht ja dafür, dass es keinen großen Plan gegeben hat. So. Und auch wenn ich trotzdem gespannt bin auf Wrath, denke ich mir auch so, ich brauche eigentlich auch kein Prequel, weil ich schon wieder Angst habe, dass das dann wieder so ein Punkt wird, wo mir wieder zu viel erklärt werden möchte zum Thema Necronomicon und Co., was ja jetzt dieser Film auch schon so ein bisschen anfeuert und auch versucht, wo ich mir denke einfach, nö, das ist ja nicht, warum ich Evil Dead Filme gucke.
Ja, es ist lustig, dass du es gerade erwähnt hast, da war ja nie ein Plan dahinter. Ich so, ey, Sam Raimi wollte nicht mal Evil Dead 2 machen.
Ja.
Er hat ja danach Crime Wave gemacht, ne? Und der ist so gefloppt, dass die einzige Möglichkeit, die die hatten, wieder Geld zu kriegen, war Evil Dead 2. Haben die gesagt, die nehmen die Kohle, drehen aber frei. Also es ist so ein bisschen die gleiche Geschichte wie Joe Dante mit Gremlins 2. Ja. Gremlins 2 ist ja auch Anarcho.
Absolut.
Und den wollte er auch nicht machen, bis er gesagt hat, wie viel Geld gebt ihr mir und wie viel Freiheit habe ich?
Ja.
Also es war so, Gremlins 2, also den kann man ja studieren, ne? Diesen Film. Und so, der ist so geil. Deswegen, ja, traurig. Ich bin heute ein bisschen bedrückt. Weil, also wenn es eine safe Nummer auf meinem Radar dieses Jahr gab.
Ja, und vor allem, wir sind gestern auch ziemlich bedröppelt aus dem Kino dann rausgegangen, so, ne? Das war echt so, scheiße, so, komm
Shout schon. Out an Hardy, oder? One man saw it coming.
Ja.
So, also der hat uns eine WhatsApp geschickt, bevor wir drin waren und meinte, boah, Alter, warte, ich muss die vorlesen. Ich muss ihn ja gar nicht falsch
zitieren. Vor allem das Ding ist aber, man muss ja auch dazu sagen, Hardy ist ja so ein spezieller Kunde. Der ja zum Beispiel sowas wie Return to Silent Hill abfeiert, weswegen ich halt auch immer Hardys Sachen dann so ein bisschen kritischer sehe, aber in diesem Fall hat er dann wieder komplett richtig gelegen.
Ich habe einfach eine WhatsApp gekriegt, Alter, Evil Dead Burn ist so unfassbar scheiße. Und ich, wirklich? Ich war auf dem Weg ins Kino. Und ich, nee, komm Hardy, du übertreibst maßlos. Und ja, gesagt,
also unfassbar scheiße. Würde ich jetzt auch nicht sagen.
Ja, aber wenn wir ihn messen an den anderen 5, dann ja.
Ja,
aber. Gut, objektiv aber
unfassbar
gesehen.
Unfassbar scheiße würde jetzt bedeuten, dass ich, also,
man,
du kannst den Film ja trotzdem gucken. Ich würde ihn nicht empfehlen. Aber man kann ihn trotzdem gucken, so. Es ist halt einfach schade, weil du siehst, wie viel Potenzial drin gesteckt hätte, was halt einfach nicht genutzt wird. Und gerade nochmal, dieses scheiß Finale
macht alles kaputt.
Und,
also der wird bei mir bei dem Rewatch auch fehlen. So.
Ja, also, absolut.
Weil wenn du 5 Burner hast, die halt alle bam, Home Run, bam, Home Run, bam, Home Run. Dann brauchst du nicht diesen Film. Den brauchst du einfach nicht. Scream 7 wird bei mir nicht fehlen bei einem Rewatch, weil da habe ich Sydney's Story und ich mag Sid einfach gerne. Aber hier habe ich ja nicht mal was auf Charakterebene und das ist, das ist sehr schade. Ja, damit sind wir durch. Leider brennt Evil Dead nicht so geil. Ist jetzt, Evil Dead Burn ist jetzt nicht so der Burner. Oh, ich sag's dir, also die Dad-Jokes, die ich habe gestern mich richtig wie ein Dad gefühlt. Wir waren im Kino und da waren zwei Fans, die wollten ein Foto machen. Da habe ich gefragt, wie heißt du denn? Und er hat gesagt, Noah. Und da habe ich gesagt, wie der mit der Arche. Und dann dachte ich, ja, ich weiß. Ich dachte mir selber. Das kam halt auch, weißt du, das kam halt auch.
Krasse Sache.
Ist furchtbar. Ich glaube, ab einem gewissen Alter kommen diese Dad-Jokes einfach aus einem raus. So, es kommt noch, jetzt muss ich irgendwann noch, wenn ich im Restaurant bin, bei dem Italiener, dann, hallo Giuliano, na, ach, du machst das so gut, Mama Mia, muss ich jetzt auch noch sagen. Und so. Ne?
Meine Güte. Du kannst es auch einfach bleiben lassen. Du musst es nicht sagen. Es zwingt dich kein Mensch dazu.
Nee, ich nehme diese Rolle einfach an. Ich bin jetzt im Alter, wo das cool ist.
Na gut.
Ich passe mich meinem Alter an. Weißt du? Komm,
also der von uns beiden der Jüngere ist, heult jetzt hier gerade über sein Alter rum. Also
ich leg jetzt mehr die abgefuckten Edgelord-Witze ab und tausche sie ein durch Dad-Jokes. So. Das wird
das nächste Format für alle Disclaimer werden disclaimed. Wir lesen uns einfach diese Dad-Jokes vor und
ey, das ist lustig. Du hast sehr gelacht. Du hast sehr gelacht, als ich dich gefragt habe, was ist grün und steht am Straßenrand.
Ja, okay, der ist aber auch gut.
Eine Froschstituierte.
Das Ding ist, ich muss aber auch dazu sagen, ich stelle mir das halt in dem Augenblick vor, wie da so ein Frosch. Ist ja schon sehr lustig.
Also das haben wir echt mal gebracht bei WB, also bei unserer alten Firma, haben wir echt mal um die Wette uns Dad-Jokes erzählt, bis irgendjemand geschrien hat, hört jetzt auf damit. Ja, alright, da sind wir durch. Sebastian, danke, dass du so kurzfristig einspringen konntest.
Gerne, gerne.
Liebe Grüße gehen raus an Marco. Ich hoffe, du konntest deine Zugfahrt genießen. Und ich bin froh, dass
Zugfahrt
du...
Zugfahrt und genießen, glaube ich,
deswegen, ja, ich hoffe. Schwierig. Ich habe gesagt, ich hoffe, ich habe nicht gesagt, ich weiß. Ja, also diesen Evil Dead-Film, Marco, kannst du auch gepflegt aussetzen. Ich weiß, du hast immer noch nicht Rise geguckt, deswegen guck dir Rise an und Five of Burn, den kannst du gepflegt liegen lassen. Jetzt, schreibt uns in die Kommentare, wie steht ihr, haben wir überhaupt Kommentare?
Ich weiß es nicht. Es gibt Kommentare.
Schreibt Marco ganz viele Nachrichten.
Nein, und, du kannst auch bei Spotify, kann man mittlerweile auch so Nachrichten und Kommentare schreiben.
Gibt's. Und nicht nur das, wir haben immer noch tolles Merch mit unseren Marco, Yves und der Uwe ist auch dabei. Also wenn ihr dazugreifen wollt, ich liebe das T-Shirt, ich finde das total toll. Habe jetzt tatsächlich jemandem eins mitgebracht. Und vergesst nicht, Woche für Woche redet Marco noch über House of the Dragon. Ich werde auch in den einen oder anderen Talk mit reinkommen. Und damit gehabt es euch wohl. Habt einen wundervollen Sonntag. Mua!
Ciao, ciao.